Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds-Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und zu Gast im Podcast-Studio vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, ist heute ausnahmsweise mal keine Niedersächsin. Ich begrüße mit einem herzlichen Servus die Susanne Seehofer von der FDP. Wie schön, dass du hier bist. Wie schön, dass das geklappt hat.
Servus, Niklas. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier sein darf.
Was verschafft uns denn eigentlich die Ehre? Was genau führt eine FDP-Politikerin aus München an diesem schönen Tag nach Hannover?
Natürlich, weil die Niedersachsen auch ein liberales Volk sind und heute Abend hier in Hannover die Mitgliederversammlung der FDP in Hannover stattfindet. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich hier aus meiner Stellung als Präsidiumsmitglied der Bundes-FDP ein Grußwort halten darf und Patrick Döring, der hiesige Vorsitzende, mich eingeladen hat.
Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, um mit dir ins Gespräch zu kommen und ein bisschen über die aktuelle Situation der FDP zu reden. Die ist ja nicht so ganz super. Aber beginnen wir nochmal kurz mit dir. Wir beide sind Jahrgang 1991, haben wir gerade schon mal festgestellt, beide 34 Jahre alt. Du bist verheiratet, hast eine 4-jährige Tochter, du lebst in München und bist Nachhaltigkeitsreferentin bei BMW, korrekt?
Das ist korrekt.
Du hast für deinen Konzern auch schon im Silicon Valley und in Peking gearbeitet, also internationale Erfahrungen bringst du mit. Ja, und eigentlich strebst du jetzt ja aber eine andere Karriere an. Du wolltest Politikerin werden, Berufspolitikerin. Du hast es mit dem Landtag versucht, du hast es mit dem Bundestag versucht. Du bist in Fürstenfeldbruck angetreten für die FDP, aber nun wissen wir alle, es hat nicht sollen sein. Die FDP sitzt nicht im Deutschen Bundestag, schon zum zweiten Mal nicht. Und darüber wollen wir jetzt kurz reden. Wir beide haben es in unserem Leben, in unseren 34 Jahren jetzt zum zweiten Mal erlebt. Die FDP ist rausgeflogen. Das erste Mal 2013 nach 4 Jahren Regierungsbeteiligung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es war eine schwarz-gelbe Koalition. Und dann das zweite Mal jetzt nach der Ampelkoalition 3 Jahre lang mit Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Also sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen, würde ich sagen. Ihr habt ja in der Partei jetzt schon viel darüber diskutiert. Auf eurem jüngsten Parteitag habt ihr das getan. Aber ich denke mal, ihr analysiert immer noch im Hintergrund. Was ist denn deine Einschätzung? Woran hat es gelegen? Warum ist die FDP jetzt schon wieder nicht im Deutschen Bundestag vertreten?
Grundsätzlich mal zu den einführenden Worten. Erstmal, du hast ja wunderbar recherchiert. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Also die FDP, die Niederlage der FDP am 23. Februar war für uns alle schmerzlich und hat wehgetan und bitter, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es einem Land immer besser geht, wenn sie auch einen starken liberalen Kompass auch in Parlamenten sitzen hat. Und deshalb natürlich reflektieren wir. Wir gehen auf keinen Fall jetzt einfach wieder zur Tagesordnung über und sagen, wir machen jetzt einfach weiter, sondern ich glaube schon, dass es ein Moment ist, der noch nicht vorbei ist, des Innehaltens. Und wirklich auch des Reflektierens, zu sagen, woran hat es gelegen? Und mit der Analyse sind wir noch nicht final zu Ende. Ich glaube, es war jetzt ein erster wichtiger Schritt zu sagen, wir werden ein neues Präsidium etablieren. Wir haben einen neuen Bundesvorsitzenden. Das reicht natürlich nicht. Aber definitiv gehen wir nicht einfach so zur Tagesordnung über. Und ich glaube auch, dass die Gründe für das Scheitern vielschichtiger sind.
Wir wollen uns diesen Gründen mal annähern. Beim vergangenen Bundesparteitag in Berlin, da hat der Konstantin Kuhle, der FDP-Chef hier aus Niedersachsen, eine, wie ich finde, bemerkenswerte Rede gehalten. Und er hat in seiner Analyse 3 Punkte aufgezählt, warum es nicht geklappt hat. Ich fasse es mal in meinen Worten halbwegs zusammen. Das erste Argument seiner Analyse: die Kommunikation war schlecht, weil übellaunig. Er meint, die FDP müsste doch aber eigentlich für Zukunftsglaube stehen. Und das ist im Wahlkampf nicht rübergekommen, sondern man hat sich runterziehen lassen von so einer Negativstimmung. Dann sagt er, die FDP hat ein Problem mit der Regierungsverantwortung und kollabiert jedes Mal, sobald sie an die Macht kommt. Das deswegen ja auch jetzt gerade meine Herleitung schon mit dem Ausscheiden aus dem Bundestag beide Male nach der Regierungsbeteiligung. Das fand ich auch schon eine interessante Analyse, dass er das mal so angesprochen hat. Er meint, die Partei hat im Prinzip so ein Realitätsproblem, ne? Sobald sie an die Macht kommt, geht es nicht weiter. Und dann hat er noch gesagt, es sei jetzt dringend geboten, dem Antiliberalen und Autoritären etwas entgegenzusetzen. Er sagt, in meinen Worten, seine zusammengefasst, die Gefahr für die Freiheit kommt nicht unbedingt von einem linken Zeitgeist oder grünem Mainstream, sondern die wahre Bedrohung, das sind jetzt das ist der autoritäre Mainstream, das ist, was Donald Trump vertritt. Gehst du da so mit? Also erstmal, habe ich das wohl richtig verstanden und siehst du das ähnlich wie er?
Also ich glaube, das ist jetzt auch eine vielschichtige Aussage. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Und ich schätze Konstantin Kuhle wahnsinnig. Er war schon vor 2 Jahren zur Landtagswahl bei mir in München, hat uns großartig unterstützt. Deswegen glaube ich, kann ich da sagen, Sachsen froh sein, so einen tollen liberalen Politiker hier zu haben. Ich gehe auf jeden Fall mit in der Analyse zu sagen, dass ich glaube, er hat die Worte verwendet, wir dürfen nicht immer scheitern, wenn wir mal mit der Lebensrealität einer Koalition in Verbindung kommen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur unsere Wählerinnen und Wähler, da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, auch unsere Mitglieder müssen realisieren, dass in einer Koalition eben Kompromisse geschlossen werden. Und wir schaffen es nicht, wenn wir regieren wollen, immer ganz unverwässert unsere liberale Grundphilosophie durchzubringen. Und ich glaube, diese Realität müssen wir selber erstmal anerkennen. Da sind andere Parteien besser. Die haben verstanden, dass man eben Kompromisse in Koalition schließen muss. Und da haben wir definitiv Nachholbedarf. Und Kommunikation ist ein Riesenthema bei uns gewesen, gerade wenn wir uns den Ausstieg aus der Ampel ansehen. Und alles, was danach gekommen ist, war natürlich fatal. Und ich glaube, da gibt es jetzt viel Potenzial, das besser zu machen.
Was glaubst du denn, welche Rolle hat dieser Ampelbruch insgesamt gespielt, nicht nur was die Kommunikation angeht, sondern für die Gesamtstimmung? Es war ja eine Streitsituation, es war ein Streit zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem Finanzminister, FDP-Chef Christian Lindner. Und dann kam eben die Berichterstattung über dieses D-Day-Papier. Das ist ja nicht nur misslungene Kommunikation, das ist ja auch ein falsches Selbstverständnis, oder?
Ich glaube, die wichtigste Währung in der Politik ist Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit. Und das sagen ja auch Umfragen und auch Analysen, dass die Wählerinnen und Wähler uns nach diesem Ampelbruch, und es gehört auch zum Teil der Wahrheit dazu, dass nicht nur die FDP diese Wahlen verloren hat, sondern eben alle Parteien aus der Ampel heraus, dass die Wählerinnen und Wähler uns nicht mehr ernsthaft geglaubt haben, was wir eigentlich sagen. Und das ist das Schlimmste, was man, finde ich, unseren Wählerinnen und Wählern, den Bürgern antun kann. Weil es ist einfach so, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht für den Staat da sind, sondern es muss umgekehrt sein. Und diese Grundregel des demokratischen Verständnisses hat nicht mehr gezählt. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass es ein wesentliches Element war, auch wenn ich es als richtig und wichtig empfand, dass wenn die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land eine Regierung nicht mehr wollen, und zwar nicht nur in der Minderheit, sie hat nicht funktioniert, wenn man da rausgeht, dann glaube ich, war es eine richtige Entscheidung zu sagen, ich trete jetzt ein für dieses Land und nicht also weiter regieren um jeden Preis, funktioniert einfach nicht.
Was glaubst du denn, woher kommt diese Kompromisslosigkeit, die du ja selber auch deiner eigenen Partei gerade attestiert hast? Warum waren inzwischen oder waren jetzt ja schon 2-mal die FDP-Mitglieder, die FDP-Politiker, die FDP-Stimmen in einer Koalition nicht bereit, Kompromisse einzugehen oder eben zu tolerieren, dass die Parteispitze einen Kompromiss gebildet hat?
Ein wesentlicher Punkt dafür ist, und du hast es angesprochen, auch Konstantin Kuhle hat es in seiner Rede angesprochen, dass wir uns sehr häufig in Bindestrich-Liberalismus verlieren. Also wir sagen, wir diskutieren sehr häufig darüber, worauf sollten wir uns mehr fokussieren, also jetzt auf Bürgerrecht oder Wirtschaftsliberalismus. Und ich bin der festen Überzeugung, man ist nicht linksliberal, nur weil man eintritt für einen besseren Klimaschutz oder für eine offene Gesellschaftspolitik, für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber man ist gleichermaßen nicht konservativ liberal, wenn man sagt, ich will eine geordnete Migration. Und ich glaube, das ist ein Grundsatz, den wir als Mitglieder einfach verstehen müssen. Und das wird jetzt die Aufgabe eines neuen Bundesvorsitzenden auch sein, hier eine Einigung herzustellen.
Das heißt also, das Problem sind eigentlich die Flügelkämpfe in der FDP und eine 5%-Partei plus minus kann sich keine Flügelkämpfe leisten, oder?
Nee, und es gibt auch ganz viele, die das nicht machen. Also das ist eben dann auch immer die äußere Wahrnehmung. Klar, gibt es diese Flügelkämpfe definitiv. Es ist nicht der alleinige Grund, aber so kann ich mir es erklären, dass in Koalition es manchmal nicht funktioniert. Und wir haben natürlich festgehalten an bestimmten Überzeugungen, die ich teile, aber wir dürfen einfach nicht immer nur als die Verhinderer dargelegt werden oder dargestellt werden oder auch agieren. Wir haben ja auch als die Verhinderer agiert tatsächlich. Wenn wir uns mal vergleichen, wann haben uns denn eigentlich gerade junge Menschen gewählt oder progressive Menschen? Das war ja beispielsweise 2017, wo alle anderen Parteien das Thema Digitalisierung völlig verpennt haben, sich keiner drum gekümmert hat. Und dann kam da Christian Lindner mit diesem Thema, was junge Menschen gepackt hat. Was war 2021? Klar war, haben uns da auch viele gewählt wegen einer freiheitlicheren Corona-Politik. Aber wo sind diese Menschen hingegangen? Und ich glaube, das ist jetzt die Hauptaufgabe, wieder zu einer, Christian Dürr nennt es immer, zu der modernsten Partei Deutschland zu werden. Und da haben wir nicht nur auf Social Media, sondern auch inhaltlich wirklich verschlafen. Und wenn wir das wieder schaffen, dann sehe ich da auch eine Zukunft. Weil unsere Wähler, und das zeigen auch die Analysen, die wollen eine generationengerechte, auch die Älteren übrigens, es geht nicht nur um die Jungen. Wir sind einfach dafür, dass wir ein verbindendes Element sind. Und dazu gehören auch Themen wie Aufstieg. Also zu sagen, also das ist ja ein urliberales Thema, dass man nicht nur immer über die Wirtschaft spricht, sondern auch mal sagt, ja, wir sind es doch, die wollen, dass nicht die Geburtslotterie oder die Herkunft über deinen eigenen Lebensweg entscheidet, sondern dass du es selbst anpacken kann und dass es jeder bei uns schaffen kann. Und diese Themen haben wir völlig vernachlässigt in den letzten Jahren.
Es ist auch nicht das, was man in der Außenwahrnehmung mit der FDP verbindet, oder? Also das, was das Bild, das vorherrscht, ist, was die FDP, die unterstützt, die eh schon was haben und keine Erbschaftssteuer möchte. Nehmen wir das als großes Thema. Darüber wurde im Bundestagswahlkampf ja durchaus diskutiert. Brauchen wir eine Erbschaftssteuer oder nicht? Das war so der Punkt, wo sich linkes und bürgerliches Lager trennen konnten, wo man einen trennenden Punkt hatte. Was ist mit der Rentenpolitik? Das ist ja, klang jetzt für mich so an, ich habe ja auch deine Rede auf dem Parteitag gehört, also deine Bewerbungsrede, ist, meine ich, ja auch für dich ein Thema. Ich vermisse das Thema in der öffentlichen Debatte schon sehr und auch im Bundestagswahlkampf. Und gerade wenn es doch um Generationengerechtigkeit, um die junge Generation geht, wäre das etwas, wo die FDP mehr Akzente setzen müsste?
Tun wir. Es war Johannes Vogel, der seit 15 Jahren die kapitalgedeckte Aktienrente vorgeschlagen hat, der es ausgearbeitet hat. Wir haben es in unserem Wahlprogramm. Und jetzt, so wichtig Investitionen natürlich auch in Verteidigung und Infrastruktur sind, hat Friedrich Merz genau zu 180 Grad das Gegenteil dessen gemacht, was er im Wahlkampf noch versprochen hat. Er hat sich ja noch zur Schuldenbremse bekannt. Jetzt völliges Verständnis dafür, dass man mehr in Verteidigung investieren darf. Aber es geht jetzt eben nicht mehr ohne Reformen und wir dürfen nicht länger Politik auf dem Rücken der jüngeren Generation machen. Und deswegen ist dieser Punkt ein urliberales Thema, zu sagen, diese Rente, so wie sie derzeit ist, wird nicht funktionieren und sie wird auf Kosten unserer Kinder ausgetragen. Und das ist nicht fair, das ist nicht gerecht und dafür werden wir Freie Demokraten nicht aufhören zu kämpfen, auch wenn es Friedrich Merz ganz gerne von der Tagesordnung eliminieren würde. Er sieht natürlich ein großes Wählerpotenzial in den Älteren, aber das ist nicht vorausschauend und ist nicht zukunftsgerichtet und deshalb braucht es eine starke liberale Kraft.
Hier geht es gleich weiter mit unserem Podcast. Wir unterbrechen nur kurz für eine Werbung in eigener Sache. Du hörst gerne Politik, ohne dabei einzuschlafen? Dann bist du bei den Podcasts vom Rundblick genau richtig. Du kannst uns aber auch lesen. Von Montag bis Freitag versorgen wir dich mit spannenden Geschichten und Analysen aus der niedersächsischen Landespolitik, ganz bequem per E-Mail. Und weil wir wissen, dass gute Informationen besser wirken, wenn man dabei auch ein bisschen spart, haben wir was für dich. Mit dem Rabattcode PODCAST, alles klein geschrieben, gibt's jetzt das Politikjournal Rundblick für unsere Podcast-Hörer im Abo 15% günstiger. Einfach auf rundblick-niedersachsen.de/abonnement eingeben und direkt sparen. Der Code gilt bis zum 30. Juni für Neukunden. Das war eine Werbung. Jetzt geht es hier direkt weiter. Viel Spaß beim Hören.
Du sagst, wir Liberale, das ist jetzt ein 11-köpfiges Präsidium, dem du angehörst. Und du hast dich da, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen reingeputscht, aber es war auf dem Bundesparteitag nicht so vorgesehen, dass du für diesen Platz im Präsidium kandidierst. Du hast gesagt, kein Proporz sei gut, den vorher 16 Landesfürsten ausgehandelt haben. Du hast
Vorsitzende, ich habe nicht das Wort Fürsten.
Das stimmt, das habe ich verwendet, habe ich reingeschrieben. Du hast Landesvorsitzende gesagt, das ist jetzt Journalisten-Slang. Ich sage Landesfürsten, okay, 16 Landesvorsitzende ausgehandelt haben. Ich fand das eine mutige Aktion, zu sagen, ich stelle mich da jetzt hin und ich durchkreuze jetzt mal eure Pläne. Denn natürlich, jede Partei überlegt sich so ein bisschen, wer könnte jetzt und wie könnte dieses Gremium neu aussehen. Wahrscheinlich gerade, wenn sie am Boden liegt. Aber du hast in deiner Rede dann ja auch gesagt, es braucht Disruption. Es braucht Disruption nicht nur im Staat, sondern auch in der Partei. Erste Frage, war das jetzt die Disruption und die Disruption in der Partei? Und zweite Frage, wie viel Disruption bringst du denn jetzt noch in deine Partei rein?
Also eine Person kann es nicht richten. Wir haben davor gesprochen von 70.000 Mitgliedern, die jetzt in diesen neuen Prozess integriert werden. Und Prozess ist leider wieder überhaupt kein disruptiver Begriff. Also ich habe ja eingangs gesagt, es geht jetzt nicht darum, es ist wichtig, dass wir ein neues Präsidium haben, wichtig, dass wir einen neuen Bundesvorsitzenden haben. Aber viel wichtiger ist, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und ich glaube, das ist ja immer, und das ist so, das ist in der Wirtschaft so, das ist in der Familie so, dass heterogene Teams einfach besser, zu besseren Ergebnissen kommen. Und ich glaube, wenn alle die gleiche Vita haben, alle die gleiche Historie, dann kommen wir nicht zu den besseren Ergebnissen. Und wir sagen immer, es muss sich was ändern. Und deswegen finde ich jetzt gut, dass wir so ein heterogenes Team haben, auch im Bundespräsidium. Und die nächsten Schritte, also ein ganz großes Thema, was Christian Dürr ja bereits auf dem Bundesparteitag angekündigt hat, ist 13 Jahre nach den Karlsruher Freiheitsthesen, dass wir jetzt ein neues Grundsatzprogramm entwickeln werden. Und das wird nicht eher oder nicht heimlich im Hinterzimmer im Präsidium entwickelt, sondern da ist jeder Einzelne der 70.000 Mitglieder dazu aufgerufen, Ideen zu geben. Es wird ein moderner Prozess werden und es werden dann nicht irgendwelche philosophischen, liberalen Grundsätze entwickelt, sondern wirklich, was bedeutet Freiheit konkret für den oder die Einzelne. Zweites großes Thema wird unsere stellvertretende Bundesvorsitzende Svenja Hahn entwickeln. Da geht es um eine moderne Parteienstruktur. Wir haben gerade über die Modernität der Freien Demokraten gesprochen. Und da werde ich das Thema der Talentförderung übernehmen dürfen. Und ich glaube, jetzt reden wir viel über intern und das Wichtigste und mein größtes Herzensanliegen ist das dritte Thema. Und da geht es darum, wie schaffen wir wieder Ernsthaftigkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauen draußen. Weil wir können uns jetzt sehr mit uns selber beschäftigen und das macht Spaß und Freude und wir mögen uns. Aber das Wichtigste ist, dass wir rausgehen und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute hier in Hannover bin und sage, jetzt geht es einfach nur darum, rauszugehen, ins Land zu gehen, zu den Menschen zu gehen. Und ich mache heute hier in Hannover für mich den Anfang und bin jetzt in der ganzen Republik unterwegs und freue mich riesig auf viele Begegnungen.
Ich habe mir mal angeschaut, wer denn die neuen Köpfe sind, die jetzt die FDP durch diese außerparlamentarische Phase begleiten. Die 11 Köpfe des Präsidiums sind noch schnell im Blick gefasst, aber dann habe ich mal weitergeguckt und weitergezählt und da sind 66 Köpfe, habe ich gefunden, wenn man alle dazu zählt, die zu diesem Parteivorstand gehören. Sind 66 Köpfe nicht ein bisschen viel, um in so einem Vorstand agil reagieren zu können? Ist das wirklich eine zukunftsgewandte Parteienstruktur?
Ja, weil es auch notwendig ist. Wir sind jetzt in vielen Landtagen nicht mehr vertreten. Beispielsweise, ich komme aus Bayern. Wir sind vor 2 Jahren aus dem Landtag geflogen. Hier in Niedersachsen sind wir leider auch nicht mehr vertreten. Und das heißt, wir brauchen jetzt jede Mann- und Frau-Stärke, die mit anpackt. Und klar heißt Quantität nicht immer bessere Ergebnisse und effizientere Ergebnisse. Aber wir haben hier klare Zuständigkeiten. Und deswegen hat man ja ein Präsidium aus 11 Köpfen. Und dann bin ich sehr froh, dass in diesen Zeiten, wo Politik für wahrscheinlich 90% derer ehrenamtlich ist, so wie auch für mich. Ich mache das neben Familie, neben Job. Deswegen finde ich es toll, wenn sich Menschen da noch für die FDP einsetzen und den Glauben haben, hey, wir werden das rocken und wir werden eine Zukunft haben. Deswegen begeistert mich das viel mehr, dass so viele da sind, die noch mit anpacken wollen.
Wie genau ihr das jetzt organisiert, das interessiert mich noch mehr. Du hast schon gesagt, ihr seid aus den Landtagen rausgeflogen, aus einigen. Jetzt stehen aber schon die nächsten Wahlen an. Nach der Wahl ist vor der Wahl und das gilt ja für eine APO-Partei ganz besonders, denn das ist ja das, worauf man sich dann zu konzentrieren hat. In Niedersachsen ist die nächste Wahl im kommenden Jahr die Kommunalwahl. Du bist jetzt hier bei uns in Hannover zu Gast. Wie intensiv bereitet ihr euch denn jetzt in den Gremiensitzungen, in der Parteizentrale auf die bevorstehenden Wahlkämpfe vor? Das ist ja, also Niedersachsen steht da, glaube ich, jetzt nicht an erster Stelle auf der Tagesordnung, aber wie muss man sich eure Vorbereitung auf diese Wahlkämpfe vorstellen?
Ich möchte dich im letzten Satz widersprechen, dass Niedersachsen da nicht so wichtig ist. Wir haben gleichzeitig eine bayerische Kommunalwahl und es sind erste Stimmungsbarometer. Jetzt im Herbst haben wir Kommunalwahlen in NRW, dann kommen die 2 großen Landtagswahlen, auf die alle schauen, in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, wo wir Regierungsbeteiligung verteidigen wollen. Das heißt, wir gehen da volle Kraft voraus. Und ich sagte vorher, die wichtigste Währung ist Glaubwürdigkeit bei den Wählerinnen und Wählern und die schlägt sich natürlich am Wahltag hoffentlich um in Wählerstimmen. Und deshalb ist da unser Gesamtfokus drauf, weil es ein Stimmungsbarometer für uns ist, dringen wir überhaupt mit diesen Themen durch? Und ich glaube, ja, weil jetzt sagen mir viele Menschen, und ich bin unheimlich viel unterwegs, auch in Bayern, ja, eine starke liberale Kraft fehlt uns. Und es wäre besser, ihr hättet nochmal drauf geschaut, dass wir eben Generationengerechtigkeit besser reinbringen, dass wir eben nicht nur sagen, mehr Subventionen, mehr Steuern, mehr Schulden ist gut für eine Wirtschaftspolitik, so wie jetzt im Koalitionsvertrag verankert. Also das müssen wir jetzt an die Menschen und an die Bürgerinnen und Bürger hinaustragen. Und wir haben jetzt ein Dreivierteljahr dafür Zeit, also nicht mal mehr, wenn wir die Kommunalwahlen in NRW nehmen. Und das machen wir genau mit unseren 70.000 Mitgliedern und mit dem, wie du ausgerechnet hast, 66-köpfigen Team im Bundesvorstand.
Du hast schon skizziert, dass vieles Ehrenamt ist in der Partei, wie ihr euch jetzt oder diejenigen, die jetzt die Verantwortung übernehmen und die Partei wieder nach vorne bringen wollen. Man kann, wenn man nicht mehr im Parlament sitzt, viel weniger auf andere Strukturen noch zurückgreifen. Allein auf Mandatsträger nicht. Mandatsträger geben noch mal ein bisschen mehr Geld an die Parteizentrale. Wie macht ihr das jetzt? Ihr habt jetzt ja einige Lücken in den Ländern, aber auch im Bund. Fokussiert ihr euch jetzt auf das Genscherhaus? Sagt ihr, wir machen volle Konzentration auf Berlin, haben da jetzt eine starke Zentrale, weil wir sie in manchen Ländern eben nicht mehr haben. Und ihr macht quasi aus Berlin heraus Wahlkampf in verschiedenen Landesverbänden? Oder wie muss man sich gerade die Zusammenarbeit zwischen Bundespartei und Landespartei vorstellen?
Also wir haben unglaublich stark und gut besetztes Genscherhaus und natürlich hat sich da auch viel Neues getan. Und die Mischung macht es auch hier, auch viele erfahrene Mitarbeiter, die schon lange dabei sind, die eben auch wissen, wo man hingreifen muss, wie Kampagne funktioniert. Das ist ein ganz zentrales Thema. Aber es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt beispielsweise nicht mehr in einem Landesparlament vertreten sind, nimmt man jetzt mal das Bayerische Maximilianeum, sind wir seit 2 Jahren nicht mehr drin. Aber trotzdem haben wir eine Geschäftsstelle, einen Hauptgeschäftsführer der Landespartei, der unglaublich fähig ist. Und haben wir da auch ehrenamtliche Strukturen von ehemaligen Landtagsabgeordneten, die jetzt richtig auch anpacken. Wir wählen beispielsweise jetzt in 2 Wochen in Bayern einen neuen Landesvorstand. Und da hat der wahrscheinlich kommende Landesvorsitzende ganz klar gesagt, jeder, der sich da jetzt reinwählen lassen muss, muss mit Reisezeit A rechnen und B mit Mitarbeit. Es kann nicht mehr sein, dass wir irgendwelche Laberababa-Gremien haben, sondern jeder muss mit anpacken, mit konkreten Aufgaben. Und ich würde es auch unternehmerischer sehen, dass jeder auch bestimmte Ziele kommt und sich bekommt und diese dann eben auch abreißen muss. Und wir schaffen es nicht mehr zu sagen, wir können uns treffen und über die politische Großwetterlage sprechen. Das kann man gerne beim Stammtisch machen. Wir haben viele politische Angebote. Aber wenn wir uns treffen und diese rare Zeit wirklich sehr effizient nutzen müssen, dann muss man wirklich auch arbeiten. Und ich sehe da eine riesige Chance drin. Also du beschreibst es jetzt als sehr kritisch. Aber wenn man sich so wie so eine Schlange häutet und sagt, so, jetzt fallen eben die weg, die vielleicht nicht mehr wollen, die nicht mehr überzeugt sind von unseren Werten, dann kann da immer wie so eine schöpferische Zerstörung, so was Neues, Gutes entstehen. Und das sehe ich gerade bei uns.
Also doch wieder die Disruption. Schön beschrieben als eine Häutung, interessantes Bild. Du hast gesagt, ihr müsst jetzt selber viel Energie, viel Zeit aufbringen. Das ist die Erwartungshaltung. Wie viel Zeit, kannst du das beziffern, bringst du denn auf? Ich meine, du bist heute von München nach Hannover gefahren. Wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Die Bahn kam nicht so an, wie es sein sollte. Der Tag ist für dich jetzt länger geworden, als ursprünglich mal gedacht. Aber das ist ja nur ein Beispiel, nur ein Blick da rein. Pro Woche, wie viele Stunden bringst du denn für dein Ehrenamt FDP auf?
Kann man gar nicht so beziffern, weil Politik was ist. Und ich finde, da gibt es einige Politiker, die das sehr schön beschrieben haben. Du gibst es dann nicht am Kleiderhaken ab, wenn du zu Hause reingehst. Nach dem Stammtisch gehen dir noch Gedanken durch den Kopf. Du denkst nochmal über einen Post nach. Du denkst nochmal drüber nach. Ach, was hat mir jetzt der Bürger heute erzählt? Ich war letzte Woche, hatte ich einen eher traurigen Termin. Da ging es bei einer Kinderklinik und um kranke Kinder. Und da denkst du, das nimmst du mit. Das ist ja anders teilweise als in einem, das werden mir aber viele in Führungsriegen zustimmen. Oder auch eine Krankenschwester oder ein Polizist. Das ist ein Job, den lebst du auch im Ehrenamt mit Haut und Haaren. Und deswegen, glaube ich, kann man es ganz wirklich schwierig in Stunden beziffern, weil das nimmst du auch mit nach Hause. Und man schaut dann manchmal, wenn man, keine Ahnung, Netflix-Serie guckt, denkt man trotzdem eigentlich heimlich über die Hälfte nach. Und das zeichnet uns auch aus. Und das, glaube ich, sind auch meine Mitstreiter. So würde ich jetzt mal sie auch beschreiben. Man lebt das. Also Politik ist nicht irgendwie so ein Hobby nebenbei. Es ist mit Haut und Haaren.
Jetzt die kleine Nerdfrage dazu. Welche Netflix-Serie schaust du, wenn du über Politik nachdenkst?
Gerade schaue ich wieder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil meine Schwester in Dänemark liegt, Borgen. Ich weiß nicht, wie man es richtig...
Ich glaube Borgen, aber ich habe es auch geguckt, habe es mich auch mal gefragt.
Ja, Borgen, genau. Und habe ich mal geguckt schon vor Jahren und jetzt dachte ich, zurzeit schaue ich wieder, weil ganz so wild geht es dann im Ehrenamt doch nichts.
Okay, da füllst du dann deine Politik-Batterien gerade wieder auf.
Spielplatz mit meiner Tochter, also es ist nicht so, also ich glaube, das ist auch total wichtig. Ich war gestern auch im Biergarten bei schönstem Wetter und das ist ganz, ganz wichtig, dass man einen Ausgleich hat, weil das wird ja auch Politikern oft vorgeworfen, dass man Bezug zu Lebensrealitäten vergisst. Und deswegen bin ich auch im Elternbeirat, im Kindergarten und so, weil ich denke immer, sonst verliert man so den Anschluss, was den Menschen wirklich wichtig ist. Und das hat man, glaube ich, auch bei uns im Wahlkampf gesehen. Wir haben über ganz viele Punkte geredet, immer über Wirtschaftspolitik. Und das kommt immer unglaublich kalt rüber. Und die sagen, Wirtschaftspolitik, okay, jetzt wollen die irgendwelche Reichen noch reicher machen, irgendwelche Unternehmer, anstelle mal anders zu argumentieren und sagen, hey, Wirtschaftspolitik, das betrifft jeden Einzelnen von uns, weil wir arbeiten nicht, um irgendwelche Bilanzen unseres Arbeitgebers besser zu machen, sondern wir arbeiten, um uns selbst natürlich unser Leben zu finanzieren, aber auch, dass es vielleicht mal unsere Kinder, Enkel besser haben als wir, dass man auch mal einen Unsinn machen kann, mal in Urlaub fahren kann und das ist legitim. Und über die Menschen, also diese Mitte der Gesellschaft, finde ich, wird in unserem Land viel zu wenig geredet. Die eigentlich verdammt viel Steuern zahlen in unserem Land und gar nicht mal so viel mehr dafür bekommen. Und da spreche ich über Bildung, Riesenthema für mich. Wenn ich in Schulen gehe, blutet mir manchmal mein liberales Herz, wenn da die Kinder ihre ureigenen Talente entfalten sollen. Genauso in Gesundheit, in Pflege. Und ich glaube, diese Themen sind urliberale Themen, für die ich mich einsetzen möchte.
Und damit kommen wir wieder zurück zu der Frage der richtigen Kommunikation, die die Partei jetzt braucht. Wenn man nicht mehr im Parlament sitzt, dann ist die Meinung ja auch nicht mehr so gefragt. Wir Medien klopfen nicht regelmäßig an und sagen hier, was sagt die FDP dazu? Da müsst ihr schon selber anklopfen und dann kommst du hier in den Podcast. Das finde ich aber auch ganz schön. Aber wie geht ihr da strategisch dran? Wenn ihr jetzt sagt, wir können nicht mehr zu jedem Thema etwas sagen, wir müssen uns festlegen. Was wären denn für dich oder was würdest du auch, wenn du gleich zur FDP hier in Hannover gehst, denen mitgeben und sagen, was sind die Themen, die Botschaften, auf die sich die FDP jetzt konzentrieren muss, damit sie damit auch wirklich durchdringt, auch wirklich gehört wird?
Ich glaube, das, was ich gerade beschrieben habe, ist mein großes Herzensthema. Und das geht, weil ich auch, du hast es eingangs mich ein bisschen beschrieben, weil ich aus der Wirtschaft komme und weiß, wir reden ja immer so wahnsinnig gern, jeder Politiker redet immer so gern über Entbürokratisierung und zu viel Staat und zu viel Bürokratie, weil ich, glaube ich, schon weiß, was bedeutet es konkret für jeden Einzelnen, der angestellt ist oder der Unternehmer ist, was heißt es? Oder auch Krankenschwester. Ich war im Bundestagswahlkampf im Altenheim. Die Altenpflegerin muss erstmal in der Früh 2 Stunden irgendwelche Dokumente ausfüllen, um überhaupt mit der Arbeit so wirklich beginnen zu können und hatte viel weniger Zeit am Patienten, an den Frauen und Männern an sich. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema zu sagen, Wirtschaft ist nicht irgendwas Abstraktes für die da oben, sondern es betrifft jeden Einzelnen von uns. Und welche Gruppe wir total vernachlässigt haben, sind die, nach denen alle immer rufen, die Leistungsträger, also die Familien, die jungen Menschen, die ohne was vererbt bekommen zu haben, mit eigener Anstrengung, mit eigenem sagen, hey, ich mache eine tolle Ausbildung, ich mache ein Studium, die echt was wuppen, dass wir die mehr im Fokus unserer Aufmerksamkeit nehmen und zu sagen, hey, warum kümmern wir uns nicht mehr um die Leistungsträger, die auch Bock haben, sich anzustrengen, aber die sich ganz häufig die Frage stellen, das merke ich ja auch im Freundeskreis, lohnt sich eine Überstunde überhaupt noch oder geht es meinen Kindern eigentlich mal besser als mir jetzt oder ist dieses Pendel irgendwie in die falsche Richtung geschwungen und werde ich immer nur mehr besteuert, aber ich sehe alte Schulen, auch in einem Bundesland Bayern, das sich immer sehr rühmt damit, Goldstandard zu sein, also hallo an die CSU, dem ist da auch nicht so. Und das, glaube ich, wieder in Einklang zu bringen, zu sagen, wir leben jetzt in einer Zeit, in der ganz viele Menschen sich abwenden von der normalen Politik, die sagen und Parteien wählen, die die liberale Demokratie, die offene Gesellschaft, die soziale Marktwirtschaft abwählen wollen, abschaffen wollen. Und wir wissen jetzt hier, dass das der falsche Weg ist, aber wie schaffe ich den Menschen, ich will die nicht verdammen und sagen, die kriegen wir nie wieder zurück, sondern zu sagen, da muss es doch eine Möglichkeit geben, dass in diesem Land Dinge wieder gelingen und so trivial wie es sein mag, aber da muss eine Deutsche Bahn funktionieren, da muss ich sicher als Frau durch deutsche Großstädte gehen können, da mag ich, dass meine Kinder einen ordentlichen Kita-Platz haben, da mag ich, dass mittags die Hortbetreuung meiner Kinder klappt und da mag ich nicht, dass ich hier immer nur gemeldet werde, aber eigentlich gar nichts mehr dafür bekomme und so das Gefühl habe, dieser Staat ist in einer Schieflage. Also ich weite den Staat immer aus, der misstraut mir immer mehr und ich kriege dafür weniger. Und ich glaube, das Thema verständlich zu machen, ohne gleich in 5000 Relativsätze abzudriften und unverständliche wirtschaftspolitische Forderungen zu machen. Also, um es zusammenzufassen, wir werden wieder gewählt, wenn wir klar für Aufstiegsversprechen sind, wenn wir sagen, hier mit Anstrengung, dann bieten wir dir was. Du musst es auch selber wollen, aber wir sind trotzdem da für die, die es nicht mit eigener Kraft schaffen. Das ist ein ganz wichtiges Thema für beste Bildung, für einen Wirtschaftsstandort, der eben auch zukunftsorientiert ist, der nicht glaubt, so mit Autobauen und Stahlgießen schaffe ich irgendwie Zukunft in Deutschland. Ganz zentrales Thema. Und dafür stand die FDP auch mal und deswegen bin ich da Mitglied geworden, dass das Beste, so sagen wir es immer noch, vor uns liegt und da freue ich mich, wenn ich einen kleinen Teil dazu beitragen darf, dass das wieder so rüberkommt.
Bevor du jetzt gleich gehen darfst, habe ich noch eine letzte Frage, die ich dir stellen muss. Dein Name ist bekannt, Seehofer. Dein Vater ist Horst Seehofer, der CSU-Chef, der frühere CSU-Chef, der frühere Bundesminister, der frühere Ministerpräsident für Bayern. Ist es nervig für dich, immer nur die Tochter von zu sein oder schnell darauf reduziert zu werden? Oder ist es auch ganz schön, weil es vielleicht ein Gesprächseinstieg oder ein Türöffner ist?
Man kann sich ja immer nicht vorstellen, wie es anders wäre, weil man kennt es nur so. Und deswegen bin ich nicht ein Typ Frau, der sich Gedanken macht, was wäre, wenn es irgendwie anders gewesen wäre oder wie ist das jetzt? Deswegen finde ich immer, man hat seine Eltern und kann da nichts machen. Und ich habe sie beide gern und deswegen mache ich mir darüber keine Gedanken.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Susanne Seehofer. Und jetzt noch ganz viel Spaß im wunderschönen Hannover.
Danke, es war ein sehr schönes Gespräch. Danke.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.